Hallo, liebe Geschwister, schön, dass wir uns heute versammeln können. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, wie sehr Bettina und ich Hamburg lieben? Wir hatten tatsächlich in der letzten Woche Urlaub und hatten das kleine Luxusproblem zu überlegen, ob wir wegfahren oder in Hamburg bleiben, um hier Urlaub zu machen. Und nach Rücksprache mit meiner lieben Frau haben wir uns entschieden, in Hamburg zu bleiben. Und so konnten wir wunderbare Dinge in Hamburg erleben. Den ersten Tag durfte ich entscheiden, was wir machen. Da sind wir natürlich zusammen Fahrrad gefahren. Und am zweiten Tag konnte Bettina mit mir shoppen gehen. Zum Glück gab es in einem Geschäft eine Tasse Kaffee. Und so war es auch für mich ein sehr, sehr schöner Tag. Wir finden Hamburg sehr, sehr schön. Es war toll, an der Alster zu sein. Es ist schön, das Grün zu sehen, mit dem Fahrrad zu fahren, die Menschen zu erleben, wie freundlich sie sind und hier bei euch in der Gemeinde zu sein. Ein Riesengeschenk, für das wir Gott sehr, sehr dankbar sind. Zur heutigen Predigt. Der Titel der Predigt ist Brannte nicht unser Herz? Die meisten von euch kennen die Geschichte der Emmaus-Jünger. Daher kommt auch das Zitat. Ich möchte mit euch heute über dieses Thema Hoffnung und auch Prophezeiungen sprechen. Das Ziel meiner Predigt ist es, dass wir unsere Hoffnung auf Christus setzen und auch ein brennendes Herz für ihn gewinnen. Ich denke, Gott hat sehr, sehr viel zu diesem Thema zu sagen. Doch die Geschichte der Emmaus-Jünger ist eine sehr, sehr bewegende und eine Geschichte, in der das Thema Hoffnung, Prophezeiung und auch brennende Herzen für Gott sehr, sehr schön wiederzufinden sind. Deswegen werden wir heute die Geschichte zusammen lesen. Und dazu noch einige weitere Stellen. Ich lese, wenn nicht weiter erwähnt, aus der Elberfelder Bibel. Kommen wir zum ersten Punkt. Wir aber hofften vom Umgang mit Enttäuschungen. Wir lesen in Lukas 24 die Verse 13 bis 21. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. 60 Stadien, das sind circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Wir sehen hier zwei Jünger. Zwei Jünger, die sogar am Tag der Auferstehung eine kurze Strecke, circa 11 Kilometer, nach Emmaus wandern. wahrscheinlich unterwegs zu ihrem Heimatort. Sie sind natürlich sehr traurig, denn ihr Herr, ihr Freund Jesus Christus, ist gekreuzigt worden. Sie reden darüber. So ist dieser Marsch nach Emmaus auch ein Trauermarsch, ein Weg, über dem der Schmerz überwiegt bei diesen beiden Jüngern. Ich möchte in diesem Zusammenhang ein, zwei Worte zu Winfried sagen. Wir haben vorhin für Winfried gebetet. Ich finde selbst, dass ich erstaunt bin darüber, wie tapfer Winfried in diesen Tagen ist, wie sehr er auch andere Geschwister ermutigt, wie sehr er seinen Glauben weiterlebt. Das bewegt mein Herz. Und ich finde es auch gut, dass Geschwister für Heilung beten. Wenn wir daran glauben, daran festhalten, dann wird Gott das auch erhören. Ich möchte dennoch eines sagen, ich glaube ganz fest, dass Winfried bereits geheilt ist. Winfried ist seit dem Tage, als er Christ geworden ist, geheilt. Er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen und wird jetzt ewig bei Gott weilen. Egal, ob unsere äußerliche Hülle noch existiert oder ob sie irgendwann, wie bei uns allen, auch ein Ende findet. Jesus sagt in Johannes 11, in den Versen 25 bis 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ich glaube, Gott trägt Winfried die ganze Zeit in seinen Händen. Lass uns weiter dafür beten. Aber ihn bei Gott wissen, sicher wissen. So sind auch diese beiden Jünger, die Emmaus-Jünger, hier auf dem Weg und sind sich nicht im Klaren darüber, was in den letzten Tagen geschehen ist. Sie scheinen verzweifelt zu sein. Sie sagen hier am Ende, den wir hofften, dass er es sei, der Israel erlösen solle. Und nun war Jesus gekreuzigt. All die Hoffnung, all das, was sie sich ersehnt hatten, dass er der Messias ist, scheint zerschlagen zu sein. Diese Enttäuschung spürt man hier in jeder Zeile. Im deutschen Duden wird Enttäuschung wie folgt genannt: Nichterfüllung einer Hoffnung oder Erwartung, die jemanden unzufrieden oder ähnliches stimmt. In der Bibel in Sprüche 13, Vers 12 heißt es: Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Wie ist das für dich? Hast du schon einmal eine Enttäuschung erlebt? Eine Enttäuschung, wo du einfach mal weggehen wolltest, so wie die beiden Jünger. Weg, raus, zur Familie rennen. Es gibt viele Bereiche, wo wir enttäuscht werden können. Hier bei uns in der Gemeinde schauen wir uns um auf andere Menschen, sehen zu wenig Veränderung, vielleicht auch bei uns selbst. Enttäuscht von mangelnder Liebe, enttäuscht von zu wenig Aufmerksamkeit, von der Oberflächlichkeit, zu wenig Inspiration im Gottesdienst, zu wenig Erkenntnis, zu wenig Glauben. Enttäuscht von einem selbst, von anderen Menschen. Wir kennen das Nicht nur aus der Gemeinde natürlich, auch in der Ehe, in Freundschaften oder wenn du auf der Arbeit bist. Immer wieder hegen wir gewisse Erwartungen in uns, die nicht erfüllt werden und die uns enttäuschen. Auch bei deinem Glauben an Gott kann so eine Enttäuschung deinen Glauben angreifen. Deine Gebete werden nicht erhört. Du bist vielleicht oft krank, müde, einsam und verletzt. Du hörst Gottes Zusage, dass er dich liebt, aber du fühlst dich nicht geliebt. Du weißt von dem Glauben des Senfkorns, aber du spürst diesen fehlenden Eifer in dir, enttäuscht, dass Gott nicht mehr Segnungen über dich hat kommen lassen in der letzten Zeit. Es gibt sehr schwere Enttäuschungen. Und wenn wir sie nicht verstehen, wenn wir Gott nicht verstehen, dann führen sie uns natürlich weg von seiner Gnade, von seiner Liebe. Und sie verwirren unser Herz. Von einer großen Enttäuschung spricht dieser Text. Eine Enttäuschung, die unser Herz traurig macht, verwirrt, ängstigt, ja, und verzagen lässt. Wie reagiert Gott jetzt darauf? Schauen wir auf den Text. Jesus kommt zunächst und begleitet die Männer. Sie bleiben sogar erstaunt stehen. Die 11 Kilometer wurden wahrscheinlich in einer etwas längeren Zeit begangen, weil sie sich Zeit genommen hatten, um zu reden. Jesus hört zu. Er stellt Fragen, zweimal sogar. Er möchte genau wissen, was sie erlebt haben, wie sie sich fühlen, wie tief ihre Verletzung steckt. Und Jesus hält es aus, dass sie auch so frustrierend und traurig über ihn sprechen. Er, der Jesus, der gerade neben ihnen ist. Was für ein Jesus. Welch ein Vorbild. Hätte Jesus nicht gleich kommen können und sagen können, hier bin ich. Halleluja, ich bin auferstanden. Mit diesem gute Laune und Begeisterungschristentum um die Ecke geschossen. Und dann wären die beiden Jünger begeistert gewesen, hätten ihn angebetet und Gott gelobt. Nein, Jesus war nicht so, hat es bei diesen beiden Jüngern ganz anders gemacht. Wie gut tut es, wenn dir jemand wirklich zuhört, so wie Jesus es hier tat. Mit wirklich meine ich, ohne all die Ablenkungen, all die Ratschläge oder am besten gleich seine eigenen Erfahrungen über dieses Thema preiszugeben. Bettina ermahnt mich manchmal dazu. Bitte, Holger, hör mir zu. Teile mir ungeteilte Aufmerksamkeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Einfach mal zuhören und eventuell umarmen. Mitleiden. Mitfühlen. Die Traurigkeit des anderen aushalten. Und auch zusammen zu weinen oder zu beten. Wie gut tut das und wie wichtig ist das für ein leidendes Herz? Jesus wusste das und hat deswegen erst einmal die beiden reden lassen. Das finde ich sehr ermutigend. Bettina ist mir da in dieser Hinsicht auch ein großes Vorbild. Sie hat es in den letzten Jahren gelernt, das Leid anderer auszuhalten und nicht gleich Lösungen zu präsentieren, obwohl sie aus ihrer Vergangenheit stark dazu geneigt hat. Aber ihre eigene Schwäche und die Erfahrung im Leben der letzten Jahre haben ihr gezeigt, dass es manchmal sehr gut ist, einfach nur da zu sein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Aus Mose und allen Propheten, der prophezeite Messias. Wir lesen weiter in der Geschichte, in Lukas 24, die Verse 22 bis 27. Da heißt es, aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die beiden Jünger berichten weiter über das Erlebte, über den Sonntagmorgen der Auferstehung. Sie wussten sogar vom leeren Grab. Auch davon, dass Petrus und Johannes ebenfalls das leere Grab sahen, nicht nur die Frauen. Damit hat Gott all das erfüllt, was er schon vor Jahrhunderten prophezeite. Und sie reden darüber, ohne zu erkennen, dass Jesus bereits auferstanden war und soeben neben ihnen ging. Und Jesus, er ignoriert es nicht. Jetzt spricht er. Er antwortet auf diese Hoffnungslosigkeit. Zunächst appelliert er an die Herzen der Männer, an ihren Glauben. Und seine Argumente? Ja, fühlt doch, ich bin da. Merkt ihr es denn nicht? Nein. Nicht aus Gefühlen, sondern Jesus liefert seine Argumente aus der Heiligen Schrift. In Vers 27, jetzt aus der guten Nachricht gelesen, heißt es, und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Ich möchte mit euch jetzt einen kleinen Abstecher wagen und auf diesen Bezug aufmerksam machen, dass Jesus ihnen erklärte, welches sich auf ihn bezog, auf Jesus Christus, aus den ganzen heiligen Schriften. Jesus verwendet also Prophezeiung, um seine göttliche Identität zu untermauern. Ein Vers dazu aus 1. Petrus 1, Vers 10 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, der aus dem Alten Testament. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Da heißt es, dass die Propheten des Alten Testamentes uns gedient haben mit der Voraussage der Gnade, die wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Was für ein Wunder! Das ganze Alte Testament ist somit eine Schatzkammer Christi. Erst durch Christus wird die gesamte Heilige Schrift verständlich. Und Jahrhunderte vor Christi Geburt haben die Propheten sein Kommen und nun, vielleicht denkst du, das ist nicht mein persönlicher Zugang zu Christus. Das mit den Prophezeiungen, das ist mir alles viel zu spekulativ. Nur ein Punkt dazu. Vor knapp 70 Jahren, also vor nicht langer Zeit, wurden in Qumran Handschriften entdeckt. Diese Texte, knapp 400 Texte, 175 biblische und alle Bücher des Alten Testaments außer Esther wurden dort gefunden. Unter anderem eine vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christi. Auch alle anderen Bücher stammten vor Christi Geburt. Allein das Buch Jesaja enthält ca. 30 der 300 Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament. Das Kapitel 53 in Jesaja beschreibt sehr detailliert Jesu Kreuzigung und deren Bedeutung für uns. Ein reiner Zufall all dieser Prophezeiungen auf Jesus Christus ist somit ausgeschlossen. Denn alleine 8 Prophezeiungen von den 300 würde eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Billiarden ergeben. Ist das nicht erstaunlich? So viele Prophezeiungen sind in Jesus Christus erfüllt worden. Oder wir sagen, ja, aber wir sind doch eine neutestamentliche Gemeinde. Das Alte Testament bedeutet doch der Alte Bund. Und dieser hat doch keinen Wert mehr für uns als Christen. Natürlich leben wir im Neuen und nicht im Alten Bund. Wir sind im Neuen Bund verankert. Und im Neuen Testament sind 695 Zitate aus dem Alten Testament genannt, die dort zitiert werden. Fast 700 Zitate des Alten Testamentes sind im Neuen Testament wiederzufinden, die immer genau das belegen sollen, was Gott gesagt hat. Wir können also gar nicht die ganze Heilige Schrift halbieren und diese Offenbarung, Prophezeiung und göttlichen Geschichten einfach uns vorenthalten. Das ist nicht Gottes Plan. Es liegt also an uns, diesen Schatz Christi im Alten Testament zu bergen und erkennen zu wollen. Wenn wir uns dem verweigern, dann kann gerne Jesus zu uns kommen und sagen, ihr Unverständigen und dem Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Welche Prophezeiung hat Jesus genannt? Ich habe hier ein kleines Heft erstellt, aus allen 39 Büchern des Alten Testamentes. Aus jedem Buch eine Prophezeiung zu Jesus Christus herausgesucht. Das sind keine Prophezeiungen aus dem Internet oder sonstiges. Die meisten habe ich selbst entdeckt und euch ausgedruckt und ihr könnt sie gerne zur Inspiration mitnehmen. Eine Stelle, die Jesus genannt haben könnte, könnte Zacharia 12, die Verse 10 bis 11 und 13 bis und Vers 1 sein. Ich lese aus Neues Leben. Dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben, und um mich trauern, wie um einen einzigen Sohn. Sie werden mich beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. An jenem Tag wird die Klage in Jerusalem so laut sein, wie die bittere Klage um Hadad Rimmon im Tal von Megiddo. An jenem Tag wird für die Bewohner Davids und für die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet sein, die sie von Sünde und Befleckung reinigt. Diese Prophezeiung aus dem Jahr 520 vor Christus finden wir erfüllt, unter anderem in Johannes 19, Vers 34. Sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer Jesu Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Ich finde, diese Prophezeiung passt so gut zu den Emmaus-Jüngern. Sie sind so traurig, so verzagt nach der Kreuzigung und Wehklagen über den Durchstochenen und erkennen nicht, dass an gleichem Tag eine Quelle gegen Sünde und Befleckung geöffnet wurde. Interessant ist auch, dass Emmaus übersetzt warme Quelle heißt. Sie gehen den Weg zu einer warmen Quelle, so eine Ersatzhoffnung, etwas zu Hause zu sein, sich wieder dort Ermutigung zu holen. Das kann manchmal helfen. Doch sie erkennen nicht, dass die lebendige Quelle gegen Sünde und Befleckung direkt neben ihnen geht. Jesus gebrauchte so viele Prophezeiungen. Schaut euch das an. Erkennt diesen Schatz. Es ist wunderbar, das Alte Testament zu erkennen, wie Christus zu uns spricht. Kommen wir zum dritten Punkt. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach? Wir lesen in Lukas 24, 28 bis 35. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Die beiden Jünger erkennen Jesus am Brechen des Brotes. Ist das nicht wieder überraschend? Jesus ging die ganze Zeit, eine ganze Weile mit ihnen, legt ihnen sogar die ganze Schrift aus und lässt sich dann überreden, mit ihnen zu Abend zu essen. Die Männer sind hingezogen, wollen mit dem Mann zusammen sein. Aber Christus erkennen sie erst am Brechen des Brotes. Denkt an unser Herrn mal, dass wir jeden Sonntag feiern. Wir können Christus darin erkennen. Was sagt mir das? Manchmal denke ich auch, ich kann mal schnell die Bibel lesen morgens, ein paar Verse, und dann in den Tag hineingehen. Doch dann bleibt mir Gott in so vielerlei Hinsicht verborgen. Ich kann Christus drängen, ihn einladen, mit ihm Zeit verbringen wollen. Auch in diesen einfachen Dingen wie beim Essen, beim Kontakt mit anderen Menschen, in der Natur, wenn ich Fahrrad fahre. Überall dort kann ich mit Jesus sein. Und er kann mir neu, ganz neu die Augen für ihn öffnen. Manchmal braucht es nicht allzu viel, großer Worte, um ihn wirklich zu erkennen, die Augen zu öffnen. Das Brechen eines Brotes reicht da schon aus. Was kann dein Herz erreichen? Jesus möchte von dir eingeladen werden, sogar gedrängt werden. Lass Jesus nicht draußen vor der Türe stehen. Bitte ihn hineinzukommen. Was passierte in dem Augenblick, wo Jesus das Brot brach und es den Jüngern gab? Ihre Augen wurden geöffnet. Sie erkannten Jesus und er verschwand vor ihren Augen. War Jesus jetzt einfach weg? Ich glaube nicht. Ich glaube, ab diesem Zeitpunkt wohnte Jesus in ihren Herzen. Fortan waren die beiden Jünger verändert und voller Hoffnung. Sofort sind sie losgerannt und wollten den Jüngern in Jerusalem alles erzählen. Der Satz "brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach" ist doch einer der schönsten in der Bibel, finde ich. Was für eine tolle Beschreibung, auf Gottes Wirken hinzuweisen. Denn wenn unser Herz brennt, dann kann es auch ein Feuer entzünden. Jesus sagte in Lukas 12, Vers 49, "Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet." Dieses Feuer wurde in diesen beiden Jüngern entfacht. Voller Begeisterung sind sie sofort nach Jerusalem gestürzt. Sie waren begeistert. Sie haben Jesus erkannt und sie trugen ihn in ihrem Herzen. Ich muss daran auch an manchen Geschwister von uns denken. Gerade letzten Donnerstag sind einige von euch zu dem Herbstfest bei der Wohnunterkunft von Zuwanderern in der Litzowstraße gegangen. Das ist toll, dass so viele Geschwister dort die Menschen ermutigt haben und am Fest teilgenommen haben. Und Gott segnet diese Zuwendung, die wir anderen Menschen geben, schon allein am Spielenachmittag. Und wir sehen das jetzt auch an Puja und Suela, die von der Litzowstraße kommen und die doch ein Zeugnis dafür sind, dass Gott sie uns geschickt hat. Und ich möchte einmal Danke sagen, denn ich bin so erstaunt über die Liebe und das Herz, das brennende Herz von Joachim und Marion, die Gott mit diesen beiden neuen Geschwistern auch sehr eng verbunden hat. Die beiden helfen Puja und Suela bei der Wohnungssuche und stehen ihnen bei. Und Gott segnet das so sehr. Auch das Festhalten von Joachim an der Bibelstunde ist ein Beweis für Joachims Glauben. Auch das hat Gott gesegnet. Wir können das alle sehen am Beweis, dass Anita jetzt da ist, dass sie zur Bibelstunde gekommen ist und jetzt sich hat taufen lassen. Danke für euer großartiges Vorbild. Ich möchte abschließen mit den ersten Zeilen aus dem Lied "Brannte nicht unser Herz" von Laura Belong. Der Herr stillt unsere Stürme, vertreibt all unsere Furcht, bringt uns in seinem Frieden. Sein Licht erhellt das Herz. Er streichelt unsere Seele, hört jeden stillen Schrei, verbindet unsere Wunden, weil er unermesslich liebt, weil er unermesslich liebt. Und brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach? brannte nicht unser Herz, als er sein Leben für uns gab? Brannte nicht unser Herz, als er uns beim Namen rief? Sag mir, brannte nicht auch dein Herz? Amen.